Tacho übrigens bis 330, ne? Da ist keine Zurückhaltung im Spiel.
Und wir werden später noch erfahren, da ist jetzt auch gar nicht so viel Übertreibung dabei.
Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders. Und wir fahren sie alle in...
Erst fahren, dann reden. Ein letztes Mal, Folge 100. Mein Name ist Peter Fischer. Herzlich willkommen zu unserem kleinen, feinen Podcast, der jetzt dreistellig ist. Herzlichen Glückwunsch, Jan. Jan ist natürlich auch da. Hallo, Jan.
Hallo, Peter. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, herzlichen Glückwunsch auch an dich.
Ja, danke.
Wir haben es geschafft. Wer hätte das gedacht, als wir damals mit Folge 1 und dem Polestar 1 angefangen haben?
Ja.
Bei mir im Wohnzimmer.
Stimmt. Richtig, ja, ich erinnere mich kaum noch, aber das stimmt. Ja, ja, da haben wir angefangen mit auch mit ein bisschen anderem Equipment damals noch. Das ja. War noch ein bisschen einfacher.
Da hätte ich aber ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass wir so weit kommen, so viel erleben, solche krassen Autos fahren.
Ja, das stimmt.
So viel Feedback bekommen und jetzt 100 Folgen. Also ich bin ganz ehrlich zu dir und zu euch, ich bin richtig stolz.
Ja, definitiv. Absolut. Also ihr könnt auch stolz auf uns alle sein quasi, weil das haben wir ja zusammen gemacht. Ne? Das sind ja, ja nicht nur wir beide. Da gehören ja auch noch ein paar andere Leute dazu. Zum Beispiel unser Producer Serdar, der an dieser Stelle nochmal herzlich gegrüßt ist. Und unser quasi Ersatzmann als Producer, das ist der liebe Julian. Der ist auch manchmal eingesprungen, wenn Serdar keine Zeit hatte. Also da auch nochmal ein großes Dankeschön und natürlich das Riesendankeschön an euch alle, die ihr zuhört und supportet und uns immer wieder schreibt und auf kleine Fehlerchen aufmerksam macht.
Ja, was ja aber auch
das
euer
gehört dazu.
Gutes Recht ist auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt hier gerade schon bei den Lobeshymnen und Danksagungen sind, dann natürlich auch noch ein Dank, da wollen wir jetzt nicht jeden Einzelnen erwähnen, aber ein Dank an alle Hersteller, die uns diese Autos zur Verfügung gestellt
das
haben.
Das stimmt, ja.
Auch das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass wir hier wirklich vom Kleinstwagen bis zum Supersportwagen alles fahren durften, die meisten Autos vor die Tür geliefert bekommen haben.
Ja.
Auch da ein großes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch.
Absolut. Super. Wer hätte das gedacht, dass wir es so weit bringen? Ab und zu hätte ich gedacht, also an uns hätte es nicht gelegen, aber ab und zu stand es auch auf Messerschneide. So viel können wir verraten.
Aber wir haben immer alles dafür gegeben, dass dieser Podcast Bestand hat.
Auf jeden Fall. Und jetzt, ja, bei allem Lob und bei allem Stolz, ja, es ist die letzte Folge. Das liegt an mir. Das muss ich auf meine Kappe nehmen, denn viele von euch wissen es ja schon, die regelmäßig zuhören, haben es schon mitbekommen. Ich werde die Autobild verlassen. Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, ich bin jetzt noch da, aber jetzt schon nicht mehr, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Also von daher, ja, machen wir hier nach der Folge 100 einen Stopp. Wie es dann weitergeht, da müssen wir uns dann mal sortieren. Auf jeden Fall konzentrieren wir uns jetzt nochmal zu 100% auf Folge 100 und auf dieses Automobil hier.
Der Sound.
Sehr, sehr sportlich, der Sound auf jeden Fall.
Ja.
Und es ist die Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.
Richtig, zum zweiten Mal Alfa Romeo Giulia, aber jetzt die Top-Variante.
Genau, in Folge 62, da sind wir die Giulia als Veloce gefahren mit 280 PS. Jetzt hatten wir nochmal die Möglichkeit, das Top-Modell zu fahren, Quadrifoglio, und natürlich nicht ganz zufällig ist das Folge 100, das müssen wir ja auch sagen, denn ja, die Giulia Quadrifoglio hat auch ein Jubiläum und zwar das 100. Jubiläum.
Tada. Richtig, ja, passt natürlich gut. Du wirst nochmal ganz kurz gleich referieren, was es mit diesem Quadrifoglio Verde auf sich hat.
Ja.
Das ist ja das Markenzeichen von sportlichen Alfa Romeo Modellen. Es geht weit zurück, ne? 100 Jahre zurück.
Genau, könnte man sagen. 100. Jubiläum, da geht's 100 Jahre zurück, das ist korrekt. Also wir beamen uns zurück ins Jahr 1923. Und ich muss an dieser Stelle einmal sagen, wir müssen uns Mühe geben, in diesem Podcast mit der Aussprache. Denn ich war gerade, kurzer Exkurs noch, ich war ja gerade beim Alfa Romeo 33.
Ja.
Stradale.
Ja.
Und die Alfisti, die sind streng, ne, bei der Aussprache.
Selbstverständlich.
Ich habe im Video Stradale gesagt.
Und ja.
Oha.
Stradale.
Ja, genau. Ja. Stradale. Und 33 Trentatré.
Ja.
Also, wir geben...
Straziatella.
Ja,
ja,
genau.
Ja, ja, ja.
Gnocchi, sowas, ne? Also, wir müssen uns viel Mühe geben, gegenseitig ermahnen, wenn wir jetzt hier das Falsche sagen.
Ich bin des Italienischen ja überhaupt nicht mächtig, ich tue immer nur so, aber...
Vollkommen im Gegensatz zu mir.
Quadrifoglio.
Genau, also, Quadrifoglio, das bedeutet Kleeblatt und Quadrifoglio Verde bedeutet eben... grünes Kleeblatt oder vierblättriges grünes Kleeblatt. Und das ist das Markenzeichen der Alfa-Rennwagen. Und im Jahr 1923 wurde das erstmalig verwendet auf einem Alfa RL, der für die Targa Florio präpariert wurde. Und ich habe das nachgelesen, also das wusste ich auch nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass dieses Quadrifoglio steht für die vier Fahrer, die damals angetreten sind. Und das war ursprünglich ein grünes Kleeblatt auf weißem Untergrund und zwar auf einer Raute.
Ja.
Irgendwann wurde das aber geändert zu einem Dreieck.
Ja.
Also
das
der
heißt,
Untergrund.
Eine Ecke weniger.
Eine Ecke weniger, was daran lag, dass einer der Fahrer verunglückt ist und danach verstorben ist. Ugo Sivocchi? Sivocchi?
Ugo Sivocchi. Ich weiß es nicht. Ehrlich, sorry an alle italienisch Sprechenden.
Ja.
Ugo.
Ugo, genau, Ugo, darauf können wir uns einigen. Der ist verstorben und daraufhin haben sie ihm zu Ehren quasi von einer Raute mit Vierecken auf ein Dreieck geswitcht.
Ja.
Und dieses Zeichen, dieses grüne, vierblättrige Kleeblatt auf weißem Untergrund, das ist seit jeher das Markenzeichen für die Rennwagen und seit den 60ern dann auch tatsächlich das Markenzeichen für die sportlichen Modelle bei Alfa. Und ich habe mal nachgeschaut, das erste Straßenauto mit diesem Quadrifoglio Verde, das war die Giulia Ti Super 1963.
1963, oh, ah, guck.
Auch Jubiläum quasi.
60 Jahre.
60
ja.
Jahre. Aber Quadrifoglio an sich feiert 100-jähriges Jubiläum.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Logo. Dieses weiße Dreieck mit dem vierblättrigen Kleeblatt da drin, in grün natürlich. Ich finde, es sieht richtig gut aus. Und es ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen Glück schwingt auf jeden Fall mit.
Ja, es ist wirklich ein sehr schönes Logo. Das ist wieder so typisch. Ihr kennt mich ja. Ich finde, die Italiener, die haben sowas einfach stilistisch, muss man sagen. Die haben es raus.
Und da auch nochmal. Wir waren ja zusammen in Pferdsfeld bei Pista e Piloti, der Alfa Romeo Jahresveranstaltung. Im Grunde so eine Art Jahrestreffen. Fast so vom Feeling her, so wie Oldtimer Grand Prix am Nürburgring. Nur halt eigentlich, naja, nicht nur Alfa, aber schon, Alfa ist schon in der Übermacht, so. Also ich würde sagen, 95% Alfa-Fahrzeuge.
Ja.
Was wollte ich jetzt sagen?
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Aber ich kann jetzt zumindest schon mal überbrücken, denn für alle, die Folge 96 nicht gehört haben, zum Lancia Delta.
Ja, richtig.
Das ist quasi jetzt die zweite Auskopplung von diesem Event, wo wir die Möglichkeit hatten, den Lancia Delta zu fahren. Also falls ihr diese Folge noch nicht gehört habt, die können wir euch sehr ans Herz legen. Und dann sind wir da eben auch die Giulia Quadrifoglio gefahren.
Genau. Und sind auch im Tross mitgefahren. Da gab es nämlich sozusagen eine Parade von Quadrifoglio-Fahrzeugen. Also alle die dieses Kleeblatt sozusagen als Logo haben, die sind dann in einem Tross gefahren. Wir waren irgendwo mittendrin, weil wir sozusagen zufällig vor Ort waren. Und da ist die Idee entstanden, dass wir damit den Podcast beschließen.
Ich finde, es ist auch wirklich ein passendes Auto. Es ist ein emotionales Auto. Es passt von der Zahl her. Ich fand es so schön, weil wir mit der Folge 1, mit dem Polestar 1 eingestiegen sind.
Mhm.
Jetzt steigen wir quasi mit der Folge 100 aus und einem 100-jährigen Jubiläum. Das ist doch schön. Es ist ein Auto, was eine große Fanbase hat.
Jetzt fällt mir wieder ein, was ich sagen wollte.
Ja, hau raus.
Ganz kurz, weil du sagtest, die Italiener haben da so ein Händchen für, ne, für diese schönen Sachen. Da ist mir aufgefallen, so GT Junior, diese GT 1300 Junior und so, diese alten Alphas, so aus den 60er Jahren, Ende der 60er, Sportcoupés, die Lackierung, ne? Wenn die Fahrzeugfront so anders lackiert ist als der Rest des Autos, also meistens ja rot und dann die Front irgendwie in Orange oder
Gelb,
in Weiß und
weiß,
so.
Ja.
Das sieht auch richtig fantastisch aus. Ja. Ist mir das, das lag mir noch auf der Seele. Das muss ich noch schnell loswerden.
Ja, ist doch gut.
Super.
Super. Ja, also ich muss ja auch sagen, nach diesem Pista e Piloti Event bin ich ein bisschen geschädigt. Du weißt das ja. Mein mobile Parkplatz ist jetzt plötzlich voll mit Alpha. Ja. Ich gucke jetzt permanent nach Alpha. So, ich fand Alpha schon immer cool, aber irgendwie hatte ich die jetzt nicht so für mich auf dem Schirm. Und jetzt, ja, das ist, also ihr kennt das sicherlich von euch abends auf dem Sofa. Sitzt man oder liegt man da und denkt, ah, den, mal gucken, wie viel die kosten. Ach, geht ja eigentlich. Genau,
die virtuelle Garage voll machen. Und auch der Sound, ne?
Oh,
Vierzylinder-Sound, aber was ist los mit der heutigen Zeit? Wieso klingen Vierzylinder nicht mehr so?
Ja, das ist brutal. Also wirklich, das heftig. War ein richtig, richtig gutes Event.
Merkt es euch mal, Pista e Piloti, das ist eine kleine Anfahrt auf jeden Fall wert. Da gibt es einiges zu sehen und zu hören.
Auf jeden Fall. Zurück zur Giulia Quadrifoglio. Wir sind jetzt hier noch quasi in der Einleitung. Ich glaube, jetzt nochmal alles zur Giulia an sich zu erklären, würde ein bisschen weit gehen, ne? Weil wir haben ja auch noch einiges vor hier.
Ja.
Also, um es ganz kurz zu machen, Mittelklasse-Limousine, seit 2016 auf dem Markt, interner Name, das finde ich ja immer schön, Typ 952, das haben wir auch damals schon in Folge 62 gesagt.
Ja.
Und es ist seit dem Alpha 75 die erste Limousine von Alpha gewesen mit Hinterradantrieb. Das ist auch noch ein wichtiger Fakt. Ja, und dann gab es auch schon ab 2016 das Topmodell Quadrifoglio Verde. Also anfänglich hieß das QV abgekürzt. Mhm, mittlerweile ist das Verde zumindest in der Nomenklatur verloren gegangen. Jetzt heißt die Giulia nur noch Quadrifoglio.
Ja.
Gemeint ist aber das Gleiche.
Früher gab es dieses Fahrzeug auch noch handgeschaltet. Das ist mittlerweile vorbei, diese Zeit. Ich kann noch mal ganz kurz erwähnen, dass ich einer der letzten Glücklichen war, die in den Genuss des Handschalters gekommen sind, damals beim Festival of Speed. Du erinnerst dich, du warst auch dabei, ne?
Ich war auch aber dabei, nicht aber Alpha. Nicht mit Alpha, genau.
Genau, ja. Heftig. Wirklich.
Ja, davon wirst du uns hoffentlich gleich noch kurz was im Fahren-Kapitel erzählen, denn ich kann auch schon mal spoilern, ich bin das Auto auch schon mal vorher gefahren.
Perfekt.
Also wir können quasi aus früheren Erinnerungen was zusammen suchen und jetzt nochmal frisch, konnten wir die nochmal auffrischen. Zur Historie möchte ich zumindest noch erwähnen, weil das haben wir bei der normalen Giulia, glaube ich, nicht getan, zumindest nicht so ausführlich. Es gab ja auch noch Sondermodelle vom...
Oh ja.
Und zwar richtige Raketen, ne?
Ja, das stimmt, ja. GTA und GTA-M hat dann eigentlich kaum noch was mit der normalen Giulia zu tun, ne? Also wirklich breiter, viel mehr Carbon als GTA-M, auch mit ohne Rücksitzbank, also wirklich Hardcore-Varianten.
Ja, noch mehr Leistung, 540 PS, insgesamt 500 Stück wurden davon gebaut. Und das wusste ich zum Beispiel nicht, in Zusammenarbeit mit Sauber.
Echt?
Ja.
Okay, krass. Nee, das muss ich auch nicht.
Also da wurde wirklich, da wurde nochmal alles angefasst. Und auch davon waren mehrere beim Pista e Piloti.
Ja, und der wichtigste Markt für diese Giulia, also GTA und GTA-M?
Japan.
Japan, erstaunlicherweise. Das habe ich noch im Hinterkopf, das hat uns der liebe Tim erzählt. Also wirklich, oder war es Sascha?
Es war Sascha, ja.
Schöne Grüße an dieser Stelle und ja, also wirklich Enthusiastenfahrzeuge und da ist natürlich der japanische Markt, auch wenn man ihn vielleicht so international nicht ganz so auf dem Schirm hat, ganz, ganz weit oben. Absolut. Da leben wirklich Leute, die Geschmack haben.
Und dann gab es noch ein Sondermodell. Zu diesem Jahr, pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum, gab es von Giulia und vom Stelvio jeweils 100 Stück, quasi 100 Anniversario. Und die erkennt man unter anderem an einem Quadrifoglio-Badge auf den Kotflügeln, was gold umrandet ist und wo die Jahreszahlen 1923 bis 2023 draufstehen. Also auch wenn das Logo so schon schön aussieht und edel, mit dieser goldenen Umrandung ist dann quasi noch mal dieser ganz kleine Touch dazu gekommen. Achtet mal drauf, falls ihr mal einen seht, wenn das Logo da gold umrandet ist, dann ist das ein Sondermodell.
Okay. 100 Anniversario. Ich glaube, da kriegen wir Zuschriften an.
Ja, okay. Cento wahrscheinlich, ne? Cento. Anniversario.
Ja. Ja.
Um uns zumindest teilweise versuchen zu retten.
Wir sind teilweise gerettet, hoffe ich zumindest. Die Zuschriften hast du dann im Blick. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einmal ganz kurz in die Materie, was das Design angeht, weil natürlich Quadrifoglio ist natürlich nicht gleich Veloce und damit gehen auch ein paar Designmerkmale einher, die wir jetzt noch mal ganz schnell aufdröseln wollen. Und ab!
Das Design.
Dazu müssen wir erstmal sagen, dass die Giulia jetzt ja seit 2016 auf dem Markt ist, also schon kurz überschlagen, über sieben Jahre. Zum Modelljahr 2020 gab es ein Facelift und das hatte die Giulia Veloce, die wir in Folge 62 gefahren sind, natürlich auch schon. Aber es gab noch eine weitere Überarbeitung und zwar zum Modelljahr 2023. Und das bedeutet, da unsere Giulia Quadrifoglio, die wir jetzt gefahren sind, ein aktuelles Modell war, war das quasi schon die zweite Überarbeitung. Und zu erkennen ist diese vor allen Dingen an der Front. Denn die Front hat ganz neue Scheinwerfer.
Ja, und diese Scheinwerfer zeichnen sich dadurch aus, dass sie so 6 Tagfahrelemente insgesamt haben, also 3 pro Scheinwerfer. Alpha hat dazu eine eigene Herangehensweise, was die Kommunikation angeht. Die sagen, das hängt mit dem Tonale zusammen, mit dem kleineren SUV von Alfa Romeo. Aber ich sehe da natürlich Alfa Romeo RZ und SZ irgendwie drin. Also so aus den 80ern dieses kantige Ding von Zagato.
Mega geil.
Der hatte ja auch schon so 6 Augen Scheinwerfer sozusagen. Und ich habe diesen Vergleich einfach lieber als den Tonale.
Ja, ich auch. Wir können uns darauf einigen, es passt mit beiden. Übrigens so ein RZ, das wäre auch mal ein geiles Auto zu fahren, ne? Aber wenn wir damit wieder anfangen, dann kommen wir gar nicht voran hier. Ne? Wenn wir wieder sagen, oh, der wäre geil, der wäre auch geil, alle wären oder viele wären geil.
Ganz ehrlich, wenn wir Folge 1000 hätten, ja. Ich glaube, es wären immer noch Sachen übrig, wo wir sagen würden, ja, das wäre doch noch.
Das wäre auch gut. Zurück zu der Front. Also das ist neu, die Scheinwerfer. Und ganz interessant ist übrigens, dass die Form, also die optische Form der Scheinwerfer ist gleich. Es ist nur das Innenleben, was neu ist, ne?
Ja, aber wenn man mal eine Facelift Giulia sieht, fällt es gar nicht so auf, dass die Form der Scheinwerfer an sich gleich ist, genau. Sondern man guckt diese 3 Elemente pro Scheinwerfer an und es sieht sehr frisch aus dadurch.
Es sieht ganz anders aus, ne? Weil sonst hast du ja quasi ein Lichtelement und darüber so eine Augenbraue gehabt. Ja. Das ist ein Feld jetzt alles. Wie sagst du, also was sagst du denn? Findest du es gut? Findest du es nicht so gut? Gefällt dir das eine besser als das andere? Sagst du es beides schick?
Ich finde das jetzt schicker.
Ich auch.
Es sieht akzentuierter aus, frischer, moderner irgendwie. Und dadurch, dass die auch von außen nach innen kleiner werden, hat es irgendwie. Ich habe vorhin, als ich hergefahren bin, habe ich noch einen Vor-Facelift gesehen und man erkennt es halt jetzt sofort als Vor-Facelift. Und ich denke ja. Facelift gefällt mir ein bisschen besser.
Ja, ja, stimmt.
Ist natürlich marginal der Unterschied und wenn man drin sitzt, ja, dann merkt man davon jetzt auch nicht mehr so ganz so viel. Aber trotzdem, ja, ist es ein, sagen wir mal, ein gelungenes Facelift. Nicht zu viel, genau richtig.
Ja, absolut. Wenn wir jetzt noch kurz an der Front bleiben, also das ist wirklich die einzige Veränderung, die mit dem Facelift einhergeht. Aber wenn wir noch kurz an der Front bleiben, wir haben ja auch gesagt, bei der Quadrifoglio ist natürlich einiges ein bisschen anders. Wir haben eine andere Motorhaube mit so Nüstern in den Luft, also mit so Luftschlitzen so in der Haube. 2 Stück. Sieht natürlich wirklich nochmal ein bisschen sportlicher, ein bisschen aggressiver aus. Natürlich darf der Scudetto nicht fehlen.
Ja, klar. So. Also dieses Alpha-Wappen, dieser Wappengrill sozusagen.
Genau, der mittig ist und so, das haben wir auch schon bei der Veloce gesagt, dass halt selbst der deutsche Gesetzgeber es nicht schafft, da noch ein Kennzeichen vorzudübeln.
Schild heißt das natürlich, ne?
Ja.
Das Schildchen, ja.
Genau, also das Kennzeichen ist auf die Fahrerseite versetzt, das hat ja auch kaum noch ein Auto heutzutage und besonders auffällig bei der Quadrifoglio, es gibt also an der Front wirklich kein bisschen Chrom, ne? Ist alles geschwärzt.
Das finde ich gut.
Ja, Dito.
Ja, dann schauen wir uns noch einmal die Seite an, wo wir sozusagen schon um die Giulia Quadrifoglio unterwegs sind. Natürlich die berühmten 5-Loch-Felgen von Alfa Romeo in einer modernen Interpretation, würde ich mal sagen, sehen sehr, sehr gut aus. Bei unserem Fahrzeug, wir wollen auch die Farbe nicht unterschlagen, das ist grau-metallic gewesen. Aber natürlich heißt das nicht einfach nur grau-metallic, sondern die Italiener lassen sich natürlich immer was ganz Spezielles einfallen. Grigio Vesuvio.
Ja.
also vulkanischen Ursprungs, dieses Grau.
Übrigens nicht die einzige Farbe vulkanischen Ursprungs, wenn man den Namen glauben darf. Ne? Es gibt noch Nero Vulcano und auch Rosso Etna.
Also deutlicher kann man es nicht machen. Also es ist explosiv, die ganze Geschichte. Auf jeden Fall. Hinter diesen Fünflochfelgen verbarg sich bei unserem Fahrzeug, was wir gefahren sind bei Pista e Piloti, die optionale Carbon-Keramik-Bremsanlage. Mhm. Wirklich gewaltige Bremsscheiben.
Ja.
Und rote Bremssättel.
Genau, ja. Also 390 mm Scheiben an der Front, 360 mm Scheiben an der Hinterachse. Die kostet auch mal eben schlappe 9.000 Euro. Also das ist schon ein sehr hoher Preis. Ja. Und wie du schon gesagt hast, rote Bremssättel. Und wie wir in den vergangenen Folgen das ein oder andere Mal haben durchblicken lassen, rote Bremssättel jetzt nicht unbedingt unser Favorit. Da habe ich gedacht im Configurator, perfekt. Es gibt bei der Giulia Quadrifoglio eben auch einfach eloxierte Bremssättel. Die sind so Anthrazit, sage ich mal, fast schwarz. Dann würde ich auf jeden Fall die nehmen, weil die sind auch noch umsonst. Die roten kosten 500 Euro extra. Aber
unauffällig unterwegs sein. Ne?
Genau. Mhm. Aber wenn du die Carbon-Keramik-Bremse bestellst, dann gibt's immer rote Bremssättel.
Aber ganz ehrlich, es ist langsam ein bisschen vorbei, finde ich, mit roten Bremssätteln. Ja, das ist, wann hat das angefangen? Das war irgendwie um 2000 fing das so richtig an. Nee, eigentlich 993 hatte, glaube ich, auch schon rote Bremssättel, irgendwie Porsche. Aber so langsam.
Ja, also ich bin da auch
wieder umsteigen.
So, nicht mehr so der Fan von. Und ich finde, gerade schwarze Bremssättel sind tatsächlich inzwischen echt cool, so undercover-mäßig. Ja. Ja, das geht hier in diesem Fall nur, wenn man die Stahlbremse nimmt. Aber ganz ehrlich, wenn man jetzt nicht der übelste Heizer ist, und auch dann ist eigentlich vielleicht die Carbon-Keramik-Bremse auch nicht, also für die Rennstrecke ist sie zwar sehr standfest, das können wir schon mal vorwegnehmen, aber ist natürlich auch immer blöd, wenn da mal was kaputt geht, ne? Bei so einer Carbon-Keramik-Bremse.
Ja, die sind doch ein bisschen empfindlicher, ne? Gegen Steinschläge und ja, dann ist gleich ein Werkstattaufenthalt fällig, der sehr teuer werden kann.
Aber lass nochmal ganz kurz auf die Farben eingehen. Du weißt ja, eins meiner Lieblingsthemen, wenn nicht das Lieblingsthema. Welche Farbe würdest du denn nehmen? Hast du dir das mal angeschaut hier im Konfigurator? Ich habe das natürlich getan.
Ich würde zu schwarz tendieren.
Oh, Nero Vulcano.
Nero Vulcano.
Okay, krass. Ja.
Sieht richtig Understatement böse aus und wäre für mich auf jeden Fall in der näheren Auswahl.
Okay, ja.
Wie sieht's bei dir aus?
Verde Montreal.
Ist auch gut.
Das sieht richtig gut aus, aber da dann natürlich wirklich auf gar keinen Fall mit roten Bremssätteln. Also grün mit rot, das finde ich, geht wirklich in meinen Augen nicht gut zusammen.
Nee, das ist zu heftig. Ich merke gerade, ich bin irgendwie so seit dem GTI bin ich so auf schwarz, ne?
Ja, du bist dezent, möchtest du jetzt im
Jetzt plötzlich sein. Dezent,
Undercover.
Ja. Genau, Quadrifoglio, aber dezent.
Wenn's nicht Sternrubin irgendwo gibt, dann will ich halt komplett dezent, dann ist mir alles egal. Ja,
Sternrubin oder schwarz?
Genau. Oder weiß bei Elektroautos hatten wir doch letztens ein paar Mal.
Korrekt.
Okay, haben wir das schon mal geklärt. Sehr gut. Wenn wir jetzt noch im Profil bleiben, dann müssen wir natürlich noch einmal sagen, auch wenn wir das grundsätzlich schon erwähnt haben, das Quadrifoglio Verde Logo, das befindet sich an den vorderen Kotflügeln, quasi oberhalb eines Luftschlitzes auf beiden Seiten. Sieht wirklich, es ist gerade auf so einem grauen Auto, was ja sonst sehr dezent, so dezent wie so ein Auto mit 520 PS sein kann, aber es optisch an sich jetzt nicht mega auffällig ist, ist das so ein kleiner Hingucker, dieses grüne Kleeblatt.
Ja, da bleibt das Auge irgendwie dran kleben, ne? Wenn man so das Auto so mit den Augen abwandert sozusagen, dann denkt man, huch, da ist ja so ein Aufkleber. Und ja, genau da soll dieser Aufkleber sein und er soll auch auffallen.
Genau, ja. Wenn wir jetzt weitergehen ans Heck, dann sprechen wir mal als erstes über das, was sich verändert hat. Und das sind die Rückleuchten, denn die sind jetzt durchsichtig. Also die haben quasi so eine Klarglasoptik bekommen mit dem Facelift. Da muss ich sagen, ich springe jetzt einfach mal direkt hier in die Bresche. Mhm. Da hat mir das Vor-Facelift besser gefallen. Ich bin nicht so der große Freund von diesen Klarglas-Style-Rückleuchten. Es ist jetzt nicht hässlich und wahrscheinlich, wenn die Giulia so auf den Markt gekommen wäre, hätte ich gesagt, jo, passt. Aber ich muss sagen, Vor-Facelift gefällt mir da besser.
Ja, Geht mir auch so. Klarglas sieht für mich immer so ein bisschen nachgerüstet aus, ne?
Mhm.
Ja. Aber tut dem Ganzen keinen Abbruch, finde ich. Insgesamt gesehen, Giulia, auch wenn sie schon ein paar Jährchen hat, immer noch ein richtig schönes Auto. Haben wir auch damals schon gesagt. Also wirklich klassisch, elegant, sportlich. Puh, ja, was willst du mehr?
Ja, irgendwie so richtig, aber auch so muskulös, ne? Also man hat schon das Gefühl, das ist irgendwie so ein Auto, was jetzt nicht so richtig fett ist irgendwie so, wo es an keiner Stelle überzeichnet wirkt. Das wirkt einfach, ja, stilsicher, kann man sagen.
Auf dem Kofferraumdeckel so eine kleine Abrisskante bei der Quadrifoglio. Rechts und links noch ein bisschen höher als in der Mitte.
Finde ich auch schön, ne? Also das ist wieder auch so eine Kleinigkeit. Man hätte jetzt auch sagen können, man macht die durchgängig so hoch oder durchgängig ein bisschen niedriger. Ist man da so klar wie so zwei Ohren. Das klingt jetzt dumm, aber...
Oder so Teufelshörnchen.
Ja, so als irgendwie nochmal so ein kleiner Touch, womit so eine eigentlich einfache Sache wie eine Abrisskante auch nochmal besonders gemacht wird.
Und dann natürlich Auspuffanlage, vier Endrohre, aber so leicht versetzt, ne?
Auch
also
geil.
Das innere Rohr sozusagen von diesen 2x2 so ein bisschen höher als das äußere und das äußere ist auch so ein bisschen weiter nach vorne versetzt. Also es nimmt so die Form, diese runde Form des Hecks so ein bisschen auf. Es sieht schon cooler aus als einfach nur so eine Standard-Vierfach-Auspuffanlage. Da haben sie sich auch wirklich was einfallen lassen.
Ist
so ein kleines bisschen,
ne?
Ferrari. Wieder, es ist schon wieder so, ne? Es ist so ein bisschen Ferrari-Feeling da drin.
Ja, wir können aber auch einen anderen Vergleich bemühen. Wir können auch sagen, ein bisschen wie beim Lexus ISF.
Ja, stimmt.
Wer den noch kennt, das ist wirklich ein Auto für Kenner.
Ja.
Lexus ISF, da waren die noch mehr übereinander platziert, klar. Aber so ein bisschen die Vibes gibt's auch. Bei unserem Modell, muss man aber dazu sagen, war das auch nochmal besonderer, denn wir hatten auch noch die optionale Akrapovic-Abgasanlage an Bord.
Ja.
Titan-Abgasanlage, muss ich sagen.
Mhm.
Und die hat auch noch so Endrohre in Carbon-Optik. Steht
genau, sind da so Kappen drüber, ne?
Genau.
Über den Endrohren. Ja. Sieht immer so ein bisschen so aus, wenn ich das sehe, denke ich, irgendwann schmilzt das weg.
Ja. Ja, könnte man vermuten, aber ich denke mal...
Ist aber zumindest bei uns jetzt nicht der Fall gewesen.
Und ich denke mal...
Aber an uns lag es auch nicht.
Akrapovic kennt sich ja grundsätzlich mit Abgasanlagen aus, würde ich mal behaupten. Die würden wahrscheinlich jetzt nichts verbauen, wo die sich auch nicht sicher sind, ob das schmilzt. Und da der Auspuff ja doch ein bisschen heißer werden kann, ich vertraue den Ingenieuren da, die werden da einen guten Job gemacht haben.
Die wissen, was sie tun.
Und diese Abgasanlage, die hat auch einen stolzen Preis, ne?
Ja, also... auf zwei Drittel zur Carbon-Keramik-Anlage stehen geblieben. 6.000 Euro, ne?
Heavy.
Das ist schon wirklich heavy, ja.
Also sie klingt gut, keine Frage.
Mhm.
Aber ich kann zumindest berichten, die andere Giulia Quadrifoglio, die ich mal gefahren bin, das ist jetzt zwar schon 3 oder 4 Jahre her, aber die hatte keinen Akrapovic-Auspuff und die klang auch schon gut. Also man muss es, glaube ich, wirklich wollen und sagen, okay, komm, oder es muss dieser Punkt sein, dass man sagt, Geld ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ich baller das Ding einfach voll. Aber ich würde behaupten, wahrscheinlich ist der normale Auspuff, die normale Abgasanlage auch schon gut.
Dann kann man sich die 6.000 Euro beiseite legen.
Genau, ja. Und was ich übrigens gar nicht wusste, das habe ich erst im Konfigurator gesehen, man kann tatsächlich auch ein Carbon-Dach bestellen für die Giulia. Das hatte unser Testwagen jetzt nicht.
Okay.
Wäre auch wahrscheinlich kaum aufgefallen optisch, weil eben... Grau und Carbon, das geht ja fast einher. Man kann aber tatsächlich ein Carbon-Dach bestellen, 4.000 Euro extra.
Okay.
Finde ich aber geil.
Inspiriert vom M3.
Richtig, ja.
Ja. Okay. Einmal außen sind wir rum, ne?
Wir sind rum.
Dann steigen wir ein.
Aber
in
warte,
die Giulia Quadrifoglio.
Wir sagen noch ganz kurz, weil das haben wir in dieser Folge noch gar nicht gesagt, wenn ihr jetzt natürlich sehen wollt, wie diese Giulia aussieht, ob wir Quatsch
vergessen,
erzählt haben.
In Folge 100 vergessen, auf Instagram hinzuweisen.
Richtig. Auf Instagram unter erstfahrendannreden, da seht ihr auch dieses Auto, was wir gefahren sind. Könnt ihr nochmal abgleichen, ob wir auch alles Wichtige erwähnt haben.
Folge 100 und wir schwächeln.
Nein, wir schwächeln nicht.
Auf die letzten Meter.
Nein. Das lasse ich nicht zu. Das lasse ich nicht zu.
Wir steigen ein.
Der Innenraum.
Und ich steige ein mit einem kleinen Downer. Denn das, was wir in Folge 62 noch so positiv hervorgehoben haben, was wir noch wirklich gelobt haben, das haben die Italiener mit dem Facelift, mit dem zweiten Facelift eingespart. Und die Rede
getilgt.
Ist von den analogen Instrumenten.
Ja, die sind weg und sind einem digitalen Instrumentencluster gewichen. Aber immerhin als versöhnlichen Ausgang werden noch Nadeln animiert. Ne? Also es ist noch eine klassische Instrumentenoptik sozusagen vorhanden. Ah, ich habe das geliebt bei der Veloce, wenn man startet und dann so Zündung und dann gehen diese beiden Nadeln einmal so auf Anschlag und wieder zurück.
Ja.
Es hatte schon ein bisschen mehr Feeling, ehrlich. Es war mehr Romantik.
Das passt irgendwie besser zu der Giulia, haben wir ja auch damals schon gesagt, dass es einfach so schön war, nochmal in ein modernes Auto einzusteigen und dann hast du halt nochmal analoge Instrumente. Klar hast du auch ein Display dazwischen, aber es funktioniert einfach so gut und es gibt meiner Meinung nach nicht unbedingt die Notwendigkeit, immer für alles digitale Lösungen zu finden. Was man natürlich zugute halten muss, ist, dass das jetzt nicht so ein lieblos dahingeklatschtes Display ist, sondern ja, es ist wirklich so in diese Tachohutze eingearbeitet, 12,3 Zoll. Von außen könntest du jetzt auf den ersten Blick vielleicht auch denken, okay, das ist noch ein klassischer Tacho, ja, es ist nicht mehr. Aber sie haben es ganz gut hinbekommen. Trotzdem, wenn ich das hier so sagen darf, da gefällt mir das Vor-Facelift deutlich besser.
Ja. Was ich ein bisschen irritierend finde, gerade beim Tacho, der springt so um. Und zwar bei vom 60 auf 90, da drehen sich die Zahlen einmal um 180 Grad sozusagen. Und das Gleiche passiert exakt gleich nochmal bei 240 auf 270. Also sozusagen da, wo der Tacho anfängt und endet, da springt das so um. Ein bisschen eigenartig sieht es aus, so. Ein bisschen so, als hätte jemand gedacht, ah, das kann man nicht so gut lesen, wir drehen das nochmal. Sonderbar.
Ja, ich sag ja, analog war besser.
Tacho übrigens bis 330, ne? Da ist keine Zurückhaltung im Spiel.
Und wir werden später noch erfahren, da ist jetzt auch gar nicht so viel Übertreibung dabei.
Ja.
Ansonsten hat sich im Innenraum, sagen wir alten Männer, zum Glück wenig getan, denn bis auf neue Over-the-Air-Updates und ein bisschen Aktualisierung fürs Infotainment ist das grundsätzliche Interieur gleich geblieben. Und wer die Folge 62 gehört hat, der weiß, wir fanden dieses Interieur und finden es sehr gelungen.
Ja, absolut. Keine Fragen. Es ist schön gegliedert, sieht wirklich stilvoll aus. Ist auch nicht so gestaltet, dass man sagt, okay, das wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten 5 Jahren unmodern wirken, sondern es ist einfach immer noch, obwohl es natürlich noch modern ist, immer noch ein schönes klassisches Cockpit. Herrlich. So leicht zum Fahrer geneigt, alles passt.
Es gibt noch Drehregler für die Klima, es gibt noch richtige Knöpfe. Alles ist sehr einfach zu verstehen. Man hat eigentlich keine Fragezeichen irgendwie in den Augen, wenn man sich da umschaut. Das Lenkrad, da müssen wir natürlich auch noch unbedingt was zu sagen. Auch das wirklich wunderschön. 3-Speichen-Lenkrad unten ganz leicht abgeflacht. Startknopf im Lenkrad, das haben wir auch schon gesagt, das hat ja auch schon die Veloce. Das gibt immer schon allein ein besonderes Feeling, finde ich, wenn du am Lenkrad startest.
Racing pur.
Ja, finde ich, ist wirklich, ist ja so eine Kleinigkeit eigentlich, ne?
Ja, aber es ist schon schöner, als wenn der irgendwo auf der Mittelkonsole sitzt.
Genau, und es verbindet dich irgendwie auch so mit dem Auto. Du steigst ein, hast du die Hände am Lenkrad, dann startest du am Lenkrad. Im Fall der Quadrifoglio ist dieser Startknopf auch noch rot. Denkst du auch schon, okay, Gefahr, Power, wie auch immer du es auslegen möchtest. Das ist einfach cool.
Schaltwippen. Mhm. Große, große Schaltwippen, eigentlich gleich wie bei der Veloce von damals. Fest montiert, nicht am Lenkrad, sondern an der Lenksäule montiert. Ein Hochgenuss.
Aus Metall?
Ja.
Nicht irgendwie nur galvanisiert
nicht
oder
so. Nicht
so
ein Plastikkrams, ja, sondern wirklich echte Teile.
Das ist haptisch, ist das schon echt ganz große Klasse, wenn man da hingreift. Und also alles, was mit dem Lenkrad zu tun hat, ist wirklich, das macht richtig Spaß.
Ja. Definitiv.
Damit kommen wir zu den Sitzen. Unser Fahrzeug hatte die Sportsitze. Die sind serienmäßig verbaut. Ja, Leder auch serienmäßig. Aber wir haben ja schon in der letzten Folge angeteased, wir sind die Giulia Quadrifoglio auf der Rennstrecke gefahren.
Korrekt.
Dazu gleich mehr. Und ich sag dir jetzt schon, auf der Rennstrecke hätte ich mir die Schalensitze gewünscht.
Ja, ich auch.
Das sind nämlich auch Sparco-Vollschalensitze in Leder Alcantara. Und vor allen Dingen, das ist eigentlich das optische Highlight zumindest, die Rückseiten dieser Sitze aus Carbon.
Ja.
Also so wie es bei BMW auch ist, Da sitzt, allein dafür würde man schon gerne mal hinten sitzen, um nur auf diese Sitze blicken zu können.
Wie teuer?
4,5.
So, Akrapovic Auspuffanlage rauslassen, Schalensitze, fertig. Und immer noch was übrig.
1,5 übrig. Ja. Und auch da kann ich schon mal vorgreifen, die Giulia, die ich damals gefahren bin, die hatte diese Schalensitze. Gut, das war auch auf der Rennstrecke, wo ich die gefahren bin. Aber wie so oft, Schalensitze, da lasse ich einfach nichts drauf kommen. Ne? Die sind geil.
Ist einfach so. Ja, auch auf der Straße übrigens. Also es ist ja, das haben wir auch schon x-mal gesagt, ne? Da kann man auch wieder Bingo machen und so. Also Vollschalensitze, nicht unbequemer als normale Sitze. Ergonomisch.
Außer beim Aventador SVJ.
Ja, das gut, sind wirklich, aber Aventador SVJ ist
unbequemsten Sitze, alles den ich je gesessen habe. Und auch damals habe ich trotzdem gesagt, ich würde sie trotzdem bestellen. Ja. Weil genau wie du sagst, das ganze Auto ist unbequem. Ob dann die Sitze jetzt einen Tacken unbequemer sind als die Komfortsitze, wie Lamborghini sagt, die anderen sehen einfach komisch aus.
Es fügt sich stimmig ins Gesamtbild ein.
Richtig, ja.
Bei dem Ding, ja, das stimmt. Sitzposition. Gut, finde ich. Man sitzt irgendwie, also ich jedenfalls, mit meinen 1,95, noch ein Bingo-Schnippel, sitze ein bisschen im Rallye-Style meistens in der Giulia, weil, ja, meine Beine sind lang und also nicht hundertprozentig ergonomisch, es ist immer sportbetont sozusagen. Und weil wir auf der Rennstrecke unterwegs waren, haben wir natürlich Helm getragen, vorschriftsgemäß. Yep. Und da kann ich euch sagen, also 1,95 und Helm in der Giulia, ja, also ich habe die ganze Zeit den Kopf schräg gehalten. Also viel Platz war oben nicht mehr. Ja, bei dir ging es, glaube ich, gerade so. Ne?
Ich kann sagen, mit 1,83 und Helm passt das.
Ja, also wer Rennstreckenbesuche plant und so groß ist wie ich, das könnte schwierig werden. Also Vollschale.
Ja, so oder so, ob ihr Rennstreckenbesuche plant oder nicht. Ob ihr groß seid oder nicht, Vollschale, glaubt uns. Ich würde noch ein Wort oder zwei Worte, muss ich ja eher sagen, zu der Ausstattung verlieren, weil das ist tatsächlich ganz interessant. Das kommt dann gleich auch nochmal beim Preiskapitel, finde ich, zum Tragen. Wenn man jetzt in den Konfigurator reingeht, dann sieht man plötzlich, okay, es gibt gar nicht so viele Optionen. Ja. Und das ist jetzt gar nicht unbedingt ja gang und gäbe in solchen Klassen, wenn man sich zum Beispiel mal einen BMW M3, also den direkten Konkurrenten, anguckt. Ja, da kannst du das Auto noch richtig, richtig, richtig teuer machen, weil ganz viel da noch reingeht. Bei der Giulia Quadrifoglio ist eigentlich so, was Komfort und ja Luxus angeht, fast alles an Bord. Ich habe hier mal kurz aufgeschrieben, was beispielsweise, also unter anderem Harman Kardon Soundsystem, Navi, Apple CarPlay, induktives Laden, DAB, Lederarmaturenbrett, Alupedale, Carbon-Zierleisten, Einparkhilfe mit Rückfahrkamera, beheizbares Lenkrad. Alles schon mit drin, muss für alles nichts bezahlen.
Ja.
Und die eigentlich einzigen Optionen, die man so findet, sind ein Assistenzpaket, wer das mag, und eine Alarmanlage. So, und dann natürlich diese ganzen Sachen wie Optik, also Farben, Felgen und dann eben die richtig teuren Sachen wie Carbondach, Keramikbremse und Abgasanlage. Aber wenn man auf diese Sachen verzichten möchte, dann kriegt man wirklich schon ein super ausgestattetes Auto, wo dir eigentlich an gar nichts fehlt. Also sag mal, du wählst dir eine Farbe aus, die dir gefällt und dann bräuchtest du jetzt nichts mehr. Natürlich möchte man dann vielleicht noch das eine oder das andere, wie auch die Vollschalensitze, aber man bräuchte nichts mehr und hat schon echt ein rundes Paket.
Ja, eigentlich ganz angenehm, ne?
Ja.
Du kaufst ein Auto sozusagen, genau. Und nicht hast dann nicht so einen Rattenschwanz noch dran.
Korrekt.
Charmant auf jeden Fall vom Konzept.
Ja, jetzt würde ich sagen, technische Daten.
Ja, technische Daten.
Das Datenblatt.
Und der Motor, der ist wirklich ein Gedicht. In der Giulia Quadrifoglio steckt ein 2,9 Liter V6 Biturbo. Und ich weiß, auch wenn es schon ganz häufig geschrieben wurde und ihr das sicherlich schon gehört habt, wenn ihr euch irgendwie für Alfa interessiert, dieser Motor ist abgeleitet vom Ferrari V8.
So. Das sind doch mal gute Nachrichten, ne?
Und das ist natürlich, klar ist das so ein richtiger Stammtischfakt, wenn man dann da abends irgendwie sitzt und sagt, ja, aber hier, M3 ist ja ein cooles Ding und so, aber in meinem Alpha steckt vorne Ferrari-Motor, ne?
Das ist wirklich, das ist ein kleines, aber sehr, sehr feines Detail.
Ja.
Ja.
Es ist ja wirklich besonders, wenn man überlegt, also ich bin nicht ganz so tief eingestiegen, aber in Grundzügen soll das quasi der Motor aus dem 488 gewesen sein, der um 2 Zylinder gekappt wurde, dann niedrigerer Hubraum eben auf 2,9 Liter. Ja, und wenn du überlegst, dass das Ding jetzt in so einer, vereinfacht gesagt, Mittelklasse-Limousine steckt, das ist schon besonders.
Ja, das ist so ein bisschen wie Lancia damals mit dem Thema
8.32,
ja. Ne? Wo dann auch ein Ferrari V8 vorne drin ist. Es ist irgendwie, es ist auf jeden Fall noch ein bisschen was Spezielleres, wenn es eigentlich von Ferrari entwickelt wurde und so runtertropft in andere Fahrzeuge.
Und es passt ja auch irgendwie wieder so gut dann zu diesem ganzen emotionalen, zu diesem, sind wir mal ehrlich, ein Alpha kaufst du ja wirklich mit dem Herzen.
Ja, definitiv.
Und wenn du dann solche Sachen hast, wo du sagst, ja, das ist einfach, das ist halt einfach italienisch, das passt so gut.
Leistungstechnisch 2,9 Liter V6 Biturbo, 520 PS und zwar mit dem Facelift. Vorher waren es 510. Also damals sozusagen Gleichstand mit dem M3 Competition oder M4 Competition, aber der Gegner ist natürlich der M3 Competition. Und jetzt ein ganz kleines bisschen die Nase vorn gegenüber München.
Naja, das stimmt, genau. Da zumindest, denn wenn man dann ehrlich ist, beim Drehmoment sieht es dann nicht mehr ganz so aus. Ne? Also 600 Newtonmeter haben wir da. Beim M3 müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber es sind auf jeden Fall mehr, ne? 650, glaube ich.
Da muss ich jetzt aber schnell hier den Ordner aufmachen. Heieiei.
Ich mache in der Zwischenzeit schon mal weiter und sage, dass es die Giulia Quadrifoglio ausschließlich mit Hinterradantrieb gibt. Das ist nämlich anders als beim M3. Den M3 gibt es ja in der Basis mit Handschaltung mit Hinterradantrieb, aber als Competition hat er dann eben eine 8-Gang-Automatik. Und eine 8-Gang-Automatik hat auch die Giulia, und zwar ist die von ZF. Und die angesprochene 6-Gang-Handschaltung, die gibt es leider nicht mehr.
Ja, das ist wirklich, wirklich traurig. 2018 ist die ausgelaufen. Liegt daran, wir haben es auch schon beim Golf GTI gesagt, dass nur noch wenig Leute sich dafür entschieden haben. Es war damals, 2018, wurde mir gesagt, dass es nur 5% der Kunden waren. Und das ist natürlich sehr wenig, wenn man bedenkt, was da für ein Aufwand dahinter steht, dass man da immer noch Handschaltgetriebe vorhält und das schwierig einbaut und alles Mögliche. Also ja, schade, aber ist so. Übrigens, ich gucke ja immer in Alfa Romeo Giulia
rein.
Quadrifoglio rein und manchmal, wirklich selten, denke ich, yes, da ist noch einer dabei mit Handschaltung.
Ich kann ja mal sagen, das nehme ich schon mal vorweg. Ich habe natürlich den Gebrauchtwagenmarkt erstmal durchstöbert. Da werden ungefähr zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 190 Giulia Quadrifoglio in Deutschland angeboten, was ich schon sehr, sehr viel finde, hätte ich nicht gedacht. Also Neu- und Gebrauchtwagen. Und davon sind 11 mit Handschaltung.
Ja. Okay, oh, wenige. Also. Aber ich kann sagen, es lohnt sich.
Ja.
Es lohnt sich. Übrigens, Drehmoment maximal beim M3 Competition 650 Newtonmeter. Also ja, da hat Bayern wieder dann ein kleines bisschen die Nase vorn.
Immerhin bei der PS-Zahl liegt Alpha vorne.
Höchstgeschwindigkeit.
Ja.
In der Giulia Quadrifoglio 308 km/h. Also
ja,
wirklich schnell.
Ja, es gibt keinen Temporiegel, da wo die deutsche Konkurrenz eingebremst wird, ob bei 250 oder manchmal bei 280, in Ausnahmefällen bei 305, da geht in der Giulia noch mehr.
Das stimmt,
Und es geht mit dem Facelift auch noch 1 km/h mehr als vorher. Vorher war mit 307 angegeben.
Das finde ich auch heftig, dass es so eine Mittelklasse-Limousine ist, die über 300 fährt. Das ist für mich immer noch unfassbar, irgendwie so vom Gefühl her. Ja, irgendwie so richtig ausgewachsene Sportwagen, knacken 300, aber in einem Mittelklasse-Auto über 300, das ist schon heftig. Und 308, ne? Das ist ja jetzt nicht irgendwie 301. Das ist
ja, schon, und wir wissen ja,
schon mehr.
Laut Tacho, also wir haben es nicht getestet, so lang war die Rennstrecke nicht oder die Gerade auf der Rennstrecke nicht. Aber wir wissen ja, 308 angegeben, das wird auf dem Tacho wahrscheinlich sogar ein ganzer Tacken mehr sein.
Ja, also die 330, die angegeben sind auf dem Tacho, die werden wahrscheinlich fast ganz ausgeschöpft.
Die sind jetzt nicht so mega übertrieben. 0 auf 100 müssen wir natürlich auch noch sagen, 3,9 Sekunden. Und auch das ein beachtlicher Wert, nicht nur wegen des 996 Turbo, sondern auch, weil das Auto eben Hinterradantrieb hat. Und wenn man sich sonst anschaut, also M3, wie gesagt, mit xDrive, der ist gar nicht so viel schneller.
Also auf dem Papier wird das spektakulär werden.
Ja, würde ich so sagen.
Und jetzt finden wir raus, wie es in der Realität geworden ist. Du hast noch einen.
Ja, ich habe noch einen zum Preis. Ja. Denn das ist ja quasi, es sind keine technischen Daten, aber es gehört zumindest an dieser Stelle erwähnt. Der Basispreis der Giulia Quadrifoglio liegt bei 92.000 Euro. Mhm. Jetzt habe ich natürlich intuitiv erstmal geguckt, okay, wo startet denn ein M3?
Es läuft immer auf Alfa Romeo gegen BMW raus.
Ja, ne? Also ganz ehrlich, unter uns, wir sind ja hier unter uns, über den neuen C63 brauchen wir an der Stelle ja nicht sprechen.
Nee, das ist auch ein ganz anderes Fahrzeug einfach.
Eben.
So, in jeder Hinsicht.
Sind wir uns einig. Von daher, also der neue M3 oder der aktuelle M3 muss man ja sagen, also G80, der startet bei 89.300 Euro, also weniger als die Giulia Quadrifoglio, aber... Und die 480 PS Version.
Ja.
So, wenn man jetzt schaut und sagt, okay, M3 Competition wäre ja wahrscheinlich eher vergleichbar. Gut, der hat Allrad, aber der hat Automatik und ähnlich viel Leistung. Der kostet schon mindestens 96.300 Euro. Also da sind wir 4.300 Euro drüber. Und jetzt kommt ja das zum Tragen, was ich eben bei der Ausstattung schon mal gesagt habe. Diese Aufpreisliste, also bis so ein M3 quasi vergleichbar ausgestattet ist wie die Giulia, da wird der richtig teuer. Mhm. Und die Giulia, also ich habe wirklich mal die Giulia so konfiguriert, wie ich sie nehmen würde. Also Sonderfarbe, Trofeo-Felgen, Schalensitze. Das würde mir reichen.
Ja.
Ich brauche keine Agrarpulsch-Anlage, ich brauche nicht unbedingt die Carbon-Keramik-Anlage. Klar, ist so ein Carbon-Dach nice, aber wenn ich jetzt ein bisschen drauf achten würde, weglassen.
Geschenkt.
Bist du unter 100.000 Euro. Und da ist dann wirklich, klar, nicht alles, aber sehr, sehr viel drin.
Ja. Komplettpaket sozusagen.
Und wenn ich euch jetzt noch sage, dass während meiner Recherche aus dem Gebrauchtwagenmarkt ich gesehen habe, dass wenn ihr tatsächlich also ernsthaft Interesse habt an so einer Giulia, die gibt es als Vorführwagen beziehungsweise teilweise als sofort verfügbare Neuwagen vergleichsweise günstig. Also da sind Autos drin, die haben einen Listenpreis von 96.000, 97.000 Euro. Die stehen für unter 80 drin, neu.
Ganze Stange Geld, aber man kriegt viel geboten.
Das Fahren.
Erstmal müssen wir ja auflösen, dass wir jetzt also beide, das haben wir gesagt, schon mal Giulia Quadrifoglio gefahren sind. Du hast gesagt, im Rahmen vom Festival of Speed in Goodwood, also auf der Straße. Das ist gut, dann kannst du nämlich da schon mal den Vergleich ziehen. Denn ich bin Giulia Quadrifoglio am Bilster Berg gefahren.
Also auch auf der Rennstrecke?
Wieder Rennstrecke. Ja. Ich bin dieses Auto nur auf der Rennstrecke bisher gefahren. Ich kann dir nicht sagen, wie es im normalen Verkehr fährt.
Ja, bei mir war ja der Handschalter im normalen Verkehr.
Ja, erzähl doch erstmal davon, das wollen wir alle gerne hören.
Phänomenal, muss ich sagen. Also wirklich so, wie man sich ein Handschaltgetriebe vorstellt. Richtig knackige Schaltung, strammes Kupplungspedal war das damals. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Also richtig so ein bisschen hemdsärmlich das Ganze. Und es ging auch wirklich hemdsärmlich weiter, weil es wirklich, ich hatte damals so das Gefühl, mit der Handschaltung so richtig so ein Biest, aber eins, das noch gerade so gezähmt ist, aber du hast gemerkt, auf diesen englischen Straßen, das ist ja auch so ein bisschen diese typischen B-Roads in England, so ein bisschen bucklig, auch ziemlich wellig und so. Und
sehr schmal.
Genau. Da war diese Fahrt jetzt abseits von den Geschwindigkeiten, die gar nicht so hoch waren, aber wirklich schon echt spektakulär, muss ich sagen. Also vor allem, wenn man so Kurven hat, wo man nicht so eine ganz hohe Sichtbarkeit hat, also viele Hecken und so, hat sich ein bisschen schon angefühlt, so wie der Ritt auf der Kanonenkugel. Passt aber auch richtig gut, also wirklich hoch emotional, Handschalter wirklich top.
Das klingt gut.
Ja, das war echt, das war auch richtig gut. Und damals habe ich das jedenfalls so in Erinnerung, richtig ein Auto mit Charakter, ne? Also ganz starker Charakter, lebendig, auch so aus engen Kehren raus und so, nicht so super geerdet, sondern schön am Arbeiten, auch so, wie wir das ja mögen, wie ich das mag, ne? Man fühlt sich richtig schon schnell, wenn man nur relativ normal fährt, dann merkt man schon, okay, das hier ist was anderes und das will man ja auch.
Ja, jetzt habt ihr schon mal einen guten Vorgeschmack bekommen. Es war auch eine sehr schöne Einleitung für das Fahren-Kapitel. Und jetzt beamen wir uns quasi wieder ein paar Jahre nach vorne. Als wir jetzt in Pferdsfeld waren, durften wir das Auto auf der Rennstrecke fahren. Pferdsfeld ist so ein ehemaliger Flugplatz, wo ganz früher auch schon Rennen ausgetragen wurden. Und die Strecke, das muss man vielleicht mal davor einmal sagen, die ist relativ wild, weil die sehr viele unterschiedliche Fahrbahnbeschaffenheiten hat.
Ja.
So, also es gibt Passagen, da ist der Asphalt richtig pico. Dann biegst du um zwei Kurven und dann hast du so Waschbetonplatten mit so richtigen.
Da, wo die Landebahn ist, oder die Startbahn.
Genau,
da
mit so richtigen Querfugen plötzlich, wo das Auto auch ganz schön unruhig wird. Und dann die letzte Kurve von dieser langen Gegengeraden kommt rechts rum. Da geht's dann wirklich auch durch so eine richtige, ja, durch so richtige Hügel. Und das genau beim Anbremsen beziehungsweise beim Einlenken ist schon ein bisschen tricky.
Ja, stimmt. Also es ist ein anspruchsvoller Kurs auf jeden Fall. Viel Abwechslung drin, auch so überhöhte Kurven und so richtig. Also es wird schon viel geboten. Also da kann man sich schon richtig austoben. Und das ist keine Rennstrecke, wo man jetzt sagt, ich fahre zwei Runden und dann sitzt das Ding und es ist nur noch abspulen. Also es ist, ich würde sagen, so die ersten 10 Runden bergen immer noch Neuigkeiten.
Ja, auf jeden Fall. Eigentlich sogar noch danach.
Ja.
Gut war, dass das bei uns so war. Also wir wurden da einfach so ins Programm mit eingebunden. Da konnten Alpha-Kunden ihre Autos fahren. Das waren eigentlich ja zu 90% Giulia Quadrifoglio, zwei, drei Stelvio Quadrifoglio.
Giulietta war noch dabei.
Ja.
Ein bisschen.
Ja, genau. Die musste
hart
ein bisschen
am
Gas
kämpfen,
geben.
Aber
ja, aber die durften dann da quasi fahren und wir hatten eben die Gelegenheit, da auch unsere für den Tag Giulia zu fahren. Und das Gute war bei diesem Programm, eine halbe Stunde lang war das instruiertes Fahren, also hinter einem Instructor her, wo dann Runde für Runde einmal durchgetauscht wurde. Es waren relativ kleine Gruppen. Und danach hatte man dann tatsächlich nochmal eine halbe Stunde Zeit, um freies Fahren quasi zu betreiben.
Allerdings. Das geführte Fahren hast du übernommen. Ich habe mich original auf den Beifahrersitz geklemmt, weil ja mein Helm auch noch oben drauf saß auf mir. Und habe mir quasi den Kurs von der Beifahrerseite aus erstmal angeguckt.
Genau. Ich habe mir den Kurs direkt hinterm Lenkrad dann versucht einzuprägen.
Genau.
Wir fangen mal vorne an. Also es gibt 4 Fahrmodi in der Giulia Quadrifoglio. A, N, D und Race. A für Advanced Efficiency, N für Natural, D für Dynamic. Race ist selbsterklärend. A haben wir jetzt mal weggelassen.
Ich war nicht auf Verbrauchsfahrt, das kann ich sagen.
Ja,
dieses Mal nicht.
Da
für Folge 100.
Da hätte ich dir auch ins Lenkrad gegriffen.
Das wäre auch witzig
oder
gewesen.
Oder aufs Knie.
Ich glaube, dann hätte ich aber auch schwarze Flagge bekommen gleich.
Nee, ich bin WLTP-Ter. Ich fahre hier gerade ganz wichtige Verbrauchsfahrt.
Genau.
Ja, wir sind gestartet in Natural, einfach um mal zu gucken, wie dann auch so dieser Übergang zwischen N und D ist, also für Dynamic. In Natural merkst du, dass das Auto ja für so ein 520 PS Ding relativ komfortabel fährt, hast aber auch gleichzeitig das Gefühl, gerade das Getriebe, wenn du das jetzt im Automatikmodus belässt, ja, das schaltet dann schon relativ schnell hoch und hält die Gänge auch relativ lang.
Ja.
Also ich glaube, ich habe eine oder zwei Runden in N gefahren und dann habe ich auch gesagt, so komm, jetzt muss schon Dynamic sein.
Ich dachte ja, dass man mit N erstmal ganz gut über die Runden kommt und habe genau das Gleiche gemacht und dachte auch, ja, erstmal weiter unten einsteigen. Aber ich habe, glaube ich, original nach 3 Kurven habe ich gesagt, nee, das funktioniert so nicht. Das macht keinen besonders großen Spaß.
Nee, nicht auf der Rennstrecke. Man hätte natürlich Race auch fahren können. Allerdings wurden wir gebeten, nicht in Race zu schalten. Denn da sind die Assistenzsysteme zumindest teilweise ausgeschaltet. Ja, Alpha war natürlich daran gelegen, dass dieses Auto ganz bleibt.
Kein also, Wunder, es sollte auch noch zu einer Fahrveranstaltung, glaube ich. Ne?
Nach Portugal.
Genau, und auch die Reifen sollten jetzt nicht ganz runtergehobelt werden.
Genau, wir wurden angehalten, vielleicht nicht jede Kurve quer zu fahren oder so. Von daher haben wir es bei Dynamic belassen. Aber wir können schon mal direkt vorwegnehmen, in Dynamic geht schon richtig was.
Ja.
Also, wenn ich da jetzt nochmal so drüber nachdenke, das hat schon, in Dynamic hat das schon richtig Bock gemacht, weil das Auto, genau das, was du eben angesprochen hast, eben so lebhaft ist.
Mhm.
Das ist halt nicht so perfekt und so verschliffen wie andere Autos. Und du hast richtig so dieses Gefühl, man arbeitet so ein bisschen, gerade so die ersten Runden, wenn die Reifen noch nicht ganz warm sind und du schon hart am Gas aus der Kurve rausgegangen bist, hast du gemerkt, das Heck, das ist so ganz leicht, so am Tänzeln, aber nie so, dass du das Gefühl hast, oh, ich verliere das Auto, sondern so, merkst halt so richtig, wie das Auto halt arbeitet.
Ja, auch das Fahrwerk, muss ich sagen, das ist auch so ein Giulia Quadrifoglio Ding. Es ist schon Karosseriebewegung drin im Auto, obwohl das Fahrwerk schon ziemlich straff und sportlich ist. Ne? Aber dadurch, dass auch noch so ein bisschen Rollmoment drin ist, hat man auch wirklich so den Eindruck, okay, wir fahren hier wirklich eine Kurve. Ne? Also du merkst es nicht nur, dass du sozusagen im Sitz seitlich einfach nur verschoben wirst und denkst so, boah, krank, das ist einfach so von den Seitenführungskräften einfach so stark, sondern das Auto lehnt sich so leicht in die Kurve. Es ist nicht so, dass wir so wie mit einer Ente da rumeiern sozusagen, aber du merkst, du fährst schnell.
Ja.
Und das ist sehr sympathisch gewesen, finde ich.
Absolut. Und dazu muss man sagen, das Fahrwerk, das kann man nochmal losgelöst vom Fahrmodus, kann man das Hard- oder Soft-Tear stellen. Es ist ein aktives Fahrwerk mit elektronischer Dämpferregelung. Und da muss man schon sagen, wenn du jetzt das Fahrwerk noch zusätzlich hart stellst, dann war das für die Rennstrecke in Pferdsfeld für meinen Geschmack schon zu hart.
Ja.
Gerade weil da eben diese vielen Waschbetonplatten waren. Also dann lieber Dynamic und die Dämpfer auf Soft, was jetzt nicht wirklich Soft war, lassen oder normal, wenn man so möchte. Und dann hast du eben genau das, was du gesagt hast, dieses Feeling, dass du halt richtig mit dem Auto fährst und nicht, dass das Auto dich um den Kurs fährt, mehr oder weniger.
Ja, und im Grunde das auch ein großer Unterschied zum BMW M3 G80. Den hatten wir ja auch schon im Podcast. Das war ja wirklich enorm, wie das so vom Einlenken war, ne? Die Vorderachse, unglaublich viel Grip, wirklich faszinierend, auch für so ein relativ schweres Auto. Und dieses Gefühl, dass man einfach so kein Gefühl für den Grenzbereich hat, der wahrscheinlich auch sehr, sehr spät kommt, logischerweise, aber man hat so richtig das Gefühl, wir nähern uns dem Grenzbereich jetzt und zwar auf eine berechenbare Art und Weise. Also es überfällt einen jetzt nicht, sondern es ist schön, man kann sich so rantasten.
Ja, das auf jeden Fall. Und du hast jetzt gerade schon die Lenkung angesprochen. Ich finde, die Lenkung hat ein sehr schönes Feedback. Die ist schon direkt mit einem gewissen Widerstand so. Also man hat schon Lenkkräfte, die man aufbringen muss.
Ja.
Ja, sie ist nicht so direkt wie beim M3 G80. Da muss ich auch sagen, ist der M3, was jetzt einfach nur so wirklich die Lenkung angeht, ist er in dieser Klasse echt unerreicht. Also es ist kein Auto in dieser Klasse schafft es so genau einzulenken. Aber andererseits hätte ich jetzt auch gesagt, wenn jetzt diese Lenkung in der Giulia verbaut wäre, das würde gar nicht so gut passen.
Nee.
So, das würde, ja, es passt zum M3 perfekt, so, weil dieses ganze Auto darauf ausgelegt ist. Aber die Giulia, die ist halt so ein bisschen mehr spielerisch, ein bisschen mehr so am Tänzeln. Und da passt diese Lenkung, die wirklich sehr direkt ist, aber nicht zu spitz.
Ja, es ist im Grunde auch, kann ich mir gut vorstellen, wirklich so für die Landstraße gut geeignet. Ne? So eine kurvige Bergstraße oder so. Ist nicht so dieser letzte Perfektions-, nicht so dieser letzte Effizienzanspruch an die Lenkung und ans Einlenken, so wie beim M3, sondern noch ein bisschen spielerisch das Ganze.
Ja. Die Automatik von ZF, da muss ich sagen, also auch Chapeau, richtig gut abgestimmt. Grundsätzlich bin ich jemand, also gerade auf der Rennstrecke denke ich mir immer, ich will selber schalten. Ob das nun dann die letzten Zehntel bringt, lassen wir mal dahingestellt, aber einfach vom Feeling her, weil es so involvierend auch ist. Bei der Giulia habe ich tatsächlich die ersten Runden erstmal nur die Automatik schalten lassen und das hat die echt gut gemacht. Und ich finde, auf einer Rennstrecke gibt es nicht so viele Automatikgetriebe, die so richtig zuverlässig schalten oder so schalten, wie ich in dem Moment schalten würde. Und es war bei der Giulia schon ziemlich gut, zumal in Dynamic beim Hochschalten wirklich so ein Ruck durchs Auto geht. Ne? Es wird so quasi, so diese Emotion wird so ein bisschen versucht darüber zu bringen, indem so ein Ruck, also der nächste Gang wird richtig so reingeschlagen, sag, ist zu viel, aber man merkt halt richtig, jetzt ist der nächste Gang drin.
Genau, es gibt einen Schaltruck. Ja, das Ganze erinnert so ein bisschen so an so sequentielle Getriebe oder so, ne? Also
genau.
Das ist schon gut gemacht. Gerade wenn man in Pferdsfeld da so auf diese geraderen Stücke, da gibt's so eine Schikane und dann auf die Gerade sozusagen, auf die lange rausbeschleunigt. Das ist schon cool, wenn man, ich weiß gar nicht mehr, im zweiten oder im dritten durch die Schikane und dann back, back, back werden die Gänge nachgelegt. Das ist schon cool.
Ja. Und umgekehrt macht es natürlich mindestens genauso viel Spaß, an diesen Wippen zu ziehen. Ne? Also wenn du diese metallischen Wippen hast, das ist echt schön. Andererseits ist es dann natürlich auch immer so eine Sache, wenn man jetzt gerade Auto und Strecke kennenlernt, dann ist es ja auch ganz schön, wenn man sich mal kurz auf den Automatikmodus verlassen kann, bis man dann weiß, aha, so ist die Strecke, so verhält sich das Auto und dann kann man sich auch darauf konzentrieren, selber zu schalten.
Richtig. Und du hattest ja den großen Vorteil, dass du schon geführtes Fahren gemacht hattest. Mhm. Ich habe das ja nur vom Beifahrersitz aus beobachtet. Also ich bin auch Automatikmodus gefahren und fühlte mich auch damit etwas wohler, weil dann muss ich mich ja auch erstmal eingrooven. Ne? Da genau. Muss man natürlich, da spart man ein bisschen was an Konzentration dann nochmal ein.
Und dann gibt es beim Facelift ja noch eine technische Neuerung. Da müssen wir natürlich noch drauf eingehen. Und zwar ein mechanisches Sperrdifferential. Das ist neu. Und ich muss jetzt natürlich gestehen, dass meine Fahrt am Bilsterberg schon echt einige Jahre zurückliegt. Von daher kann ich diesen direkten Vergleich da nicht mehr ziehen. Aber was ich sagen kann, ist, dass gerade wenn man so aus diesen langsameren Schikanen rausbeschleunigt hat beispielsweise, wirklich das Auto eigentlich praktisch nie Schlupf hatte.
Ja.
So, das heißt, sobald die Reifen annähernd auf Temperatur sind, konnte man mit Hinterradantrieb da wirklich guten Gewissens reintreten.
Ja, das stimmt. So in den ganz engen Passagen, da gab es eine so eine Schikane, da musste man quasi fast schon wie um so eine Haarnadelkurve rum. So im zweiten Gang hat er dann so ein bisschen geschoben, aber gut, das ist auch was, das möchte man natürlich auch mit dem Hinterradantrieb-Auto haben, gerade in diesen Leistungsklassen. Aber danach wirklich sehr viel Grip an der Hinterachse.
Ja, auf jeden Fall. Und die Reifen, auch hier einmal mehr, achte ich ja immer drauf, was sind da überhaupt für Reifen drauf. Diesmal habe ich tatsächlich erst drauf geachtet, als wir schon durch waren mit unserem Stint. Das waren Goodyear-Reifen, Eagle F1 Supersport. Muss ich jetzt sagen, habe ich, bevor ich jetzt die Giulia gefahren bin, noch nicht wirklich Kontakt mit gehabt.
Nee, geht mir auch so.
Auf der Rennstrecke und das mit diesen unterschiedlichen Fahrbahnbeschaffenheiten, muss ich sagen, ja, die ersten paar Runden braucht er ein bisschen, um auf Temperatur zu kommen, aber einmal Temperatur im Reifen, war das ein guter Reifen.
Ja, definitiv. Präzise, viel Grip. Ja. Es war eigentlich genauso, wie man sich es erwünscht hätte.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann müssen wir natürlich noch kurz über den Motor sprechen, ne? Also dieser Motor, das ist ein ganz, ganz feines Stück Ingenieurskunst.
Ja, definitiv. Also ich finde ja, man merkt ihm so ein bisschen seine Ferrari-Herkunft, merkt man ihm schon ein bisschen an. Also er ist wirklich, er steht unglaublich gut im Futter, finde ich. Also auch hier wieder, wir sagen das so oft, aber 520 PS könnten auch ein paar mehr sein. Also der hat wirklich einen unglaublichen Druck. Und für ein relativ kleines Fahrzeug wie die Giulia, also wirklich so ein bisschen fast schon so Muscle Car mäßig vom Charakter her, so ein bisschen so, wie wir es beim C63 hatten. Also wirklich sehr viel Motor für ein relativ überschaubares Fahrzeug. Echt stark.
C63 205 reden wir drüber.
Korrekt.
Ne? Nur fürs Protokoll.
Richtig.
Ja, aber der Motor, also daran konnte ich mich noch sehr gut erinnern, dass er mir damals schon extrem gut gefallen hat. Aber auch jetzt einmal mehr steigst da ein und hast das Gefühl, boah, das ist echt richtig viel Leistung, die du da vorne hast. Und trotzdem gut fahrbar. Also wie wir schon gesagt haben, man muss sich ein bisschen eingrooven, weil es nicht so dieses Perfektionsfahren ist. Es ist eher so ein spielerisches Fahren, auch mit der Leistung. Du kannst halt, du weißt, du hast immer noch genügend Leistung in der Hinterhand. Ja.
Bei dem Motor, ne, das ging mir auch damals schon so und mit Handschaltung war es noch ein bisschen mehr so, weil der Charakter noch ein bisschen mehr rauskommt, finde ich, beim Motor. Aber das ist so, als würde der die ganze Zeit so mit aufgeplusterten Backen arbeiten, so richtig so, der schöpft so richtig aus dem Vollen und das hat man, finde ich jedenfalls, sehr, sehr selten, dass man so richtig das Gefühl hat, der platzt wirklich fast vor Power. Dieses Gefühl hatte ich immer.
Ja, das stimmt.
Richtig so eine kleine Bestie da vorne drin.
Und ich kann ja berichten, also ich weiß nicht, bist du mal Ferrari 488 gefahren?
Nee.
Ich schon, ich bin ja mal gefahren und das ist wie gesagt der Motor in abgewandelter Form, ja okay, aber der hat ja 670 PS bei weniger Gewicht, Mittelmotor und da war das auch schon so, dass ich das Gefühl hatte, Alter, das Ding, es geht so anstandslos nach vorne und dieser Vortrieb endet einfach gar nicht. Und das hast du halt auch mit weniger Leistung, aber in dieser Giulia, weil du in so einer Mittelklasse-Limousine natürlich noch weniger damit rechnest, als wenn du in einem Ferrari sitzt, dass es jetzt so losgeht. Und es geht gewaltig los.
Ja.
Ist schon gut.
Ist eine gute Kombination. Motor passt sehr, sehr gut zum Auto und andersrum. Ne? Also es ist schon eigentlich, Also wir haben damals ja schon bei der Veloce gesagt, dass es ein cooles Gesamtkonzept ist. Und auch der Vierzylinder ist ja auch schon cool gewesen. Und kraftvoll, Aber das ist natürlich jetzt noch mal ein Level mehr.
Ja, also mindestens ein Level mehr, muss man ja sagen, um ehrlich zu sein. Ne? Also mindestens ein Level mehr. Aber auch wenn es irgendwie auf dem Papier so total verrückt klingt, ein Ferrari-Motor in so einer Limousine, es passt dann doch so gut zusammen. Das ist echt bemerkenswert. Lass uns noch ein Wort oder ein paar Sätze zur Bremse sagen. Da muss ich ja gestehen, erst als wir durch waren mit unserem Stint, als ich mir dann so die Reifen angeguckt habe, da habe ich ja noch zu dir gesagt, oh krass, das ist eine Carbon-Keramik-Bremse. Ja. So, während des Fahrens, ja, wenig überraschend, perfektes Gefühl eigentlich. Ne? Also hatte jetzt nie das, hatte nie den Eindruck, dass da irgendwie die Keramikbremse an ihre Limits kommt. So, ne?
Nein, nee, überhaupt nicht. Druckpunkt wie einbetoniert, immer Reserve, also wirklich überlegen, jedenfalls bei unserer Fahrt, also keine Beanstandung. So wünscht man sich eine Bremse, auch gerade auf der Rennstrecke.
Ne? Und wir sind ja locker 20 Runden in Summe gefahren. Ja. So, und da war wirklich überhaupt kein Unterschied im Pedal zu spüren. Das Einzige, und auch das ist ein italienisches Ding, was mich wirklich nervt, ist dieses ständige Warnblinken, wenn man stark bremst.
Ja.
Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Vorschrift in Italien ist oder so. Falls ihr das wisst, schreibt uns gerne. podcast@autobild.de ist die Adresse. Aber das machen auch viele Ferrari. Wenn du stark bremst in dem Ferrari, da ist logisch, dass ich irgendwann mal stark bremse und dann immer Warnblinker.
Damit dir keiner in den schönen Ferrari reinfährt.
Ja gut, aber wahrscheinlich bin ich ja davor den schon weggefahren. Das ist ja nicht so wie bei den meisten anderen Autos, du machst eine Vollbremse, das Auto steht, dann geht Warnblinker an. Das macht ja Sinn. Es geht ja wirklich darum, du bremst aus 200 auf 100
so
runter.
So zusätzliches
Bremslicht. Genau, und dann hast du halt immer dieses Bap-Bap-Bap-Bap mit den Warnblinkern. Und da muss ich sagen, also das finde ich nervig.
Ist vor allem auch, wenn man selber fährt, auch ein bisschen irritierend. Also wenn man sich am Vordermann orientiert und da geht auf einmal Warnblinker an, dann denkt man auch, oh, ach ja, stimmt.
Genau.
Es soll so sein. Aber ich finde auch, wenn man selber fährt und es fängt an zu klicken, plötzlich, das ist auch nicht so. Aber ja, kann man drüber hinwegsehen.
Ja, ist ja gefühlt auch, wenn ich jetzt so überlege, das Einzige, wo wir ja jetzt gerade gesagt haben, dass es uns nicht so gut gefallen hat. Ne?
Ja, und ich kann nicht mit Helm fahren, aber das ist auch okay.
Ja, dann fährst du halt mehr Landstraße. Außerdem wissen wir ja nicht, vielleicht kannst du ja mit dem Schalensitz auch doch mit Helm fahren.
Müsste man natürlich mal ausprobieren.
Richtig. Ja, wie wir schon eingangs des Fahrenkapitels gesagt haben, eine Verbrauchsfahrt fällt aus, können wir nichts zu sagen. Das tut dir jetzt weh, ne?
Das tut Folge wirklich 100. In der Seele weh. Die letzte Folge, die Folge 100, ohne Verbrauch, ohne Minimalverbrauch. Na gut.
Wenn ihr Peter jetzt sehen könntet.
Ich muss es so hinnehmen. Vielleicht
so.
Irgendwann nochmal nachträglich. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass ich nochmal Giulia Quadrifoglio nochmal auf Verbrauch fahren kann, dann reichen wir das nach.
Okay, das machen wir. Ja, dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast zum Fahren, dann springen wir rein ins Fazit.
Jawohl.
Das Fazit.
Das letzte Fazit von erst fahren, dann reden.
Ja, Giulia Quadrifoglio, fantastisches Auto, muss man sagen. Also wirklich von Motor über Emotionen bis hin zu den Fahrleistungen rundum ein fantastisches Paket, setzt sich, wie ich finde, schön von der deutschen Konkurrenz ab, ist ein ganz anderer Charakter, viel mehr, man ist viel mehr involviert irgendwie ins Fahren und es fühlt sich tatsächlich irgendwie italienisch an. Das ist krass, weil man denkt immer nur, ja, okay, das ist ein italienisches Auto. Da hat man so eine Vorstellung, wie das so ungefähr fährt. Es fährt genauso. Es fährt wirklich so, dass man denkt, man kann das Hemd so richtig hochkrempeln irgendwie und die Giulia richtig um Kurven werfen. Das ist wirklich eine große Freude. Und dabei nicht unpräzise, ne?
Das ist im Gegenteil.
Wirklich schon herausragend.
Also ich gebe dir da zu 100% recht und ich würde sogar sagen, auch wenn man sich vorstellen kann, wie so ein Auto fährt, ist die Giulia, egal ob jetzt Quadrifoglio oder normal, ist wirklich ein Auto, das man fahren muss, um es zu verstehen. Also ja, man versteht, ja, okay, dieser italienische Ansatz, alles ein bisschen anders, aber wirklich, wenn jemand mit dem Gedanken spielt, sich ein M3 oder was anderes zu kaufen, wirklich ein ernst gemeinter Rat, fahrt mal Giulia Quadrifoglio und wenn euch das taugt, dieses nicht ganz perfekte, dann wird dieses Auto euch wirklich überzeugen. Weil wenn du mich fragst, ich finde optisch wunderschön, mega Motor, fährt sich gut, fast so gut wie ein M3, nur halt anders. Und dann kommt ihr noch hinzu, und das ist für mich ja wirklich immer noch ein ganz wichtiger Punkt, in Deutschland auch noch so ein Exot, was ihn so reizvoll macht.
Und man guckt ja schon bei einem normalen Julia hin.
Ja, genau, richtig, ja. Und wenn ich jetzt noch überlege, dass es die Neuwagen schon mit Rabatten gibt, aber gebrauchte, und ich schaue wirklich, könnt ihr mir glauben, immer mal wieder rein, die gebrauchten, also gute Modelle, gibt es so für 50.000, 55.000 Euro. Nicht allzu große Laufleistung, ausstattungsmäßig haben wir ja schon vorhin besprochen, ist fast alles drin. Und dann, das haben wir ja auch schon eben gesagt, ja, jetzt gibt es zwar einen Facelift, aber ganz ehrlich, es muss für mich überhaupt nicht das Facelift sein. Vor-Facelift sieht auch gut aus, es hat sich nicht so viel getan. Man hat noch die analogen Instrumente. Und für 55, lass es 60.000 Euro sein, kriegt man hier richtig, richtig viel Auto. Und es ist ja trotzdem bis zu einem gewissen Punkt auch noch voll alltagstauglich, ne?
Ja, ich würde sogar vermuten, dass man mit einer Giulia Quadrifoglio im Alltag vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Spaß hat als mit dem M3, der so sehr präzise ist und so dieses richtig so trocken präzise ist. Giulia hat halt den Vorteil, dass wirklich so ein, ja, charakterstarke Präzision mit drin ist. Und ich glaube, selbst wenn man damit langsam fährt im Alltag, du spürst es halt immer die ganze Zeit durch, ne?
Ja, und allein schon, wenn du auf dieses Auto zugehst, du denkst dann schon so, ja, es ist halt ein Alpha.
Ja.
So, ich kann es nicht beurteilen, weil ich noch nie in meinem Leben Alpha besessen habe, aber dieses Sprichwort, was irgendwie ja immer so rumgeistert, so als Autofan muss man einmal im Leben Alpha besessen haben, ich kann das irgendwie erst recht nach diesem Event jetzt irgendwie noch mehr nachvollziehen. Ja,
guck dir die Leute an, die auf dem Event waren. Die machten jetzt nicht alle einen unglücklichen Eindruck.
Nee, im Gegenteil.
Die haben das schon richtig abgefeiert. Ne? Ja, und die haben auch richtig gut angegast, muss man sagen. Also ja. Die Alphas wurden da nicht geschont. Da war wirklich, die sind da quer aus den Ecken raus.
Ja, gut so.
Ja.
Gut so.
Ach ja.
Ja.
Giulia Quadrifoglio. Folge 100. Und ich glaube, wir sind langsam am Ende, ne?
Ja,
das aber ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
Das ist jetzt wirklich ein Ende. Ich muss jetzt ja kurz erklären, wir haben eben schon drüber gesprochen, okay, wie steigen wir denn jetzt aus? Also ohne, dass jetzt hier zu
gar nicht so einfach
zu große Trauer herrscht. Peter hat einfach vorgeschlagen, dass er so sagt, ich wollte schon immer mal gucken, was dieser rote Knopf. Die Idee fand ich witzig, aber ich dachte mir nicht, dass ihr am Ende denkt, und jetzt machen die in der letzten Folge noch irgendwie
noch einen Fehler eingebaut
oder so. Von daher habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das ein bisschen zu hart, dieser Cut. Wir hätten uns so eine Trauer und einen Abschied gespart. Aber wir haben uns was anderes überlegt, damit jetzt hier irgendwie nicht am Ende alle traurig ausschalten. Denn wir haben einen Plan.
Genau, wir gehen zuversichtlich und zukunftsgewandt hier aus der ganzen Sache raus. Denn wir haben ja einen Instagram-Kanal. Und über diesen Instagram-Kanal können wir euch ja gut erreichen. Das heißt, erstens werden wir noch Behind-the-Scenes-Material veröffentlichen. Also es lohnt sich, den ganzen Kanal weiterhin zu abonnieren und als Abo da zu bleiben. Da wird also noch ein bisschen was passieren in den nächsten Wochen und vielleicht auch Monaten. Wir haben schon ganz schön viel, ne?
Also, ich sag mal, bei 100 Autos und zwei so Freaks wie uns, da fällt natürlich schon viel Material an.
Ja, das Archiv ist gut gefüllt, würde ich mal sagen. Da sind auch noch ein paar richtig gute Dinger dabei. Ich habe letztens noch das vom GT4 RS gefunden, wo ich die Grimassen schneide. Davon habe ich erzählt, ne?
Ja.
Also, das hauen wir auf jeden Fall noch aus.
Die Posts und die ganzen Behind-the-Scenes-Sachen, die werden dann immer mal wieder so reintropfen.
Genau.
Wenn wir unsere Handys durchforstet haben.
Das wird ein ganzer Haufen Arbeit.
Ich glaube auch, ja. Da müssen wir uns wahrscheinlich einfach mal einen Nachmittag hinsetzen und irgendwie schön zwei, drei Kaffee ziehen und dann durcharbeiten. Dann
sammeln wir mal.
Ja. Ja, aber so habt ihr zumindest noch mal eine positive Aussicht. Und dann gucken wir mal, was da so draus wird.
Genau, was die Zukunft so bringt. 100 Folgen. Vielen Dank, Jan. Es war eine Freude.
Ja, auf jeden Fall. Wer hätte das gedacht? Das haben wir schon am Anfang gesagt. Aber 100 Folgen, wirklich richtig cool. Vielen Dank an euch, dass ihr uns da so tatkräftig unterstützt habt.
Ja, vielen Dank.
Das war wirklich, also ich sag ganz ehrlich, das will wahrscheinlich jetzt hier im Haus vielleicht nicht jeder hören. Das war eigentlich das coolste Projekt, was wir hier gemacht haben.
Ja, kann ich so unterschreiben. Ja, also definitiv.
Man hatte wirklich das Gefühl, das ist wie so ein, ja, wie so ein Baby, was
es,
man hochzieht.
Es war auch am nächsten an euch da draußen dran, ne? Ja. Also der direkte Draht, die Verbindung, das ist schon eine ganz, ganz besondere Sache gewesen. Aber wir werden sehen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann wieder neue Projekte, wo wir diesen Draht weiterziehen können.
Ja, das muss aber genug Teaser gewesen sein. Jetzt erstmal noch ein finales Dankeschön an euch. Dankeschön auch an dich, Peter.
Danke an dich, Jan.
Wir hören und sehen uns bei Insta. Wir sehen uns persönlich.
Ja, definitiv. Wir sehen uns vielleicht auch irgendwo persönlich.
Genau, ja. Und wenn ihr uns jemals irgendwo seht, seid nicht schüchtern. Sprecht uns gerne an.
Auf jeden Fall. Das könnt ihr gerne immer machen. Und jetzt, Jan, frage ich mich, was hat es hier mit diesem roten Knopf auf sich? Ich drücke einfach mal...